Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Heute unser Thema, könnte man so nennen, die Schauspieler Gottes. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch von Ihnen gerne Schauspieler werden wollte, ob das immer eine Kunst war, die ihr begeistert gesehen habt oder ob ihr das selber gerne lernen wolltet. Und zwar, wenn man heute um uns herumschaut, dann gerade die Leute, die man heute auf der Straße begegnet, sie sind geprägt von vielen Schauspielern. In den Filmen begegnen die immer wieder. Ein Film wird ja so aufgebaut, dass es ein Schauspieler ist, der irgendwas nachmacht. Und wenn man heute berühmt werden will, dann ist ein Beruf, den viele dann nennen würden, ja, Schauspieler. Andere würden sagen, vielleicht Musiker oder Präsident. Und besonders den Teenies, wenn man denen auf der Straße begegnet und sie fragen würde, wen kennt ihr, dann würden sie vielleicht einen von den Schauspielern als erstes nennen. Dann würde vielleicht der eine sagen, ja, ich kenne Brad Pitt oder Angelina Jolie oder wen auch immer, wen er gerade mag oder so. Das ist oft so, dass man sich da auch ein Vorbild genommen hat und gesagt hat, okay, irgendwann werde ich auch mal so werden. Vielleicht so reich oder so berühmt. Der Beruf des Schauspielers ist deswegen bei Kindern auch begehrt, weil man wirklich dann anerkannt wird, man hat eine Stellung in der Gesellschaft und man hat dann auch wirklich ein Ansehen unter den Leuten. Aber Schauspieler werden nicht nur im Theater oder im Film gesucht, sie werden auch unter den Christen gesucht. Jetzt meine ich damit nicht, dass man eine Verstellungskunst hier erlernen soll, weil unter den Christen, dass man etwas darstellt, was nicht wirklich da ist, sondern das wird Heuchelei genannt. Sondern was ich meine ist, dass Paulus die Christen auch Schauspieler nennt. Er nennt sie Schauspieler, weil sie auch etwas nachahmen sollen. Sie sollen Schauspieler sein, mit ihrem als Beruf auch. Und ich möchte dazu den Text lesen aus dem Epheserbrief, aus dem 5. Kapitel. Und ich lese zunächst die ersten beiden Verse. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Also werdet nun Nachahmer Gottes. Das ist ein Befehl. Paulus sagt, ihr könnt es nicht aussuchen, was ihr werden wollt, sondern ihr sollt Nachahmer werden. Das heißt, ihr sollt Schauspieler sein. Das ist eine andere Übersetzung zu diesem Wort. Paulus meint also hier, jeder Christ soll ein Schauspieler sein. Jeder Christ soll ein Nachahmer sein. Er soll etwas nachahmen, was er gesehen hat. Und genau das tut ja ein Schauspieler. Er schaut sich etwas an und dann tut er das. Man kann es folgendermaßen definieren. Da ist eine Person A. Und B verkörpert diese Person A. Aber das ist nicht alles beim Schauspieler, sondern da gibt es immer noch jemand Drittes, das ist dann C, der zuschaut, was dieser Schauspieler tut. Für uns Christen heißt das also Folgendes, wir haben A, B und C, das A, der das Vorbild ist, das ist Gott selber. Dann könnte man sagen, B, das sind wir, und C, das ist die Welt, die uns zuschaut. Die schaut, wie wir Christen leben und uns prüft eigentlich. Nun, jetzt haben wir diese Position, wir sind also B, die Schauspieler, die dieser Welt etwas vorspielen, wir sind wie auf einer Bühne, sagt Paulus auch in einem anderen Brief, dass die Apostel wie Schauspieler vor dieser Welt geworden sind, aber Paulus meint hier noch etwas viel mehr, jeder einzelne von ihnen ist ein Schauspieler, der etwas nachahmen soll. Und zwar meint er, wir sollen Gott selber nachahmen. Dieser Beruf des Schauspielers erfordert aber eigentlich ziemlich viel, wenn man das mal so genauer anschaut. Der Schauspieler, er soll ein gutes Einfühlungsvermögen haben. Er soll diesen anderen Menschen kopieren. Er soll werden wie er. Er soll wirklich nicht nur so ähnlich aussehen wie er, sondern er soll auch so handeln wie er. Also die Mimik und Gestik, die sollen kopiert werden. Der Schauspieler wird am Schluss, wenn er es wirklich gut kann, wie das Original essen, er wird wie das Original lachen und weinen, und wenn er ein richtig guter Schauspieler ist, dann wird er sogar anfangen, so zu denken wie sein Vorbild. Einfach gesagt, wir können es erstmal so zusammenfassen, was er sieht, das tut er ebenso. Manche Schauspieler brauchen da vielleicht ein bisschen länger zu, andere ein bisschen weniger, die schaffen das ziemlich schnell. Und der eine sagt sich dann, aber ich konnte noch nie in meinem Leben gut schauspielern. Ich habe das nirgendwo gelernt, ich war in keiner Schule dafür, ich habe die anderen, diese Schauspieler, die wir aus den Filmen kennen, die haben die Kunstschule besucht, sie haben das Schauspielen gelernt und haben jahrelang das geübt. Sie haben sich wirklich da hineingebracht und haben das wirklich auswendig gelernt. Das ist ihr Job. Und wenn ich sage, ich kann das gar nicht, ich habe das noch nie selber gelernt. Und was Paulus hier meint, das ist viel einfacher, als wir es uns vorstellen. Denn eigentlich ahmt jedes Kind ihre Eltern, seine Eltern nach. Jedes Kind ist eigentlich auf die Eltern so sehr fixiert, dass es am Schluss genauso wird wie die Eltern, indem es einfach heranwächst. Und die Gelehrten meinen sogar am Ende, euer Erziehungsprogramm, das könnt ihr euch sparen. Ihr braucht euch nicht wirklich jetzt hier so ein Konzept aufbauen über die Erziehung, sondern was ihr tun sollt, was wirklich wirksam ist, lebt es ihnen vor. Und eure Kinder werden es nachtun. Klar, das ist ein bisschen einseitig, wir würden sagen, reden müssen wir mit den Kindern sowieso, aber wir sollen uns vorleben. Die Kinder werden eher das tun, was sie gesehen haben an den Eltern, als das tun, was sie vielleicht 100-mal gehört haben. Und das hat Paulus ja auch vor Augen. Er weiß, dass die Kinder auf die Eltern schauen und die Haltung und die Handlung von den Eltern übernommen haben. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das noch nicht gemerkt bei sich selber, wie er wird wie seine Mutter oder wie sein Vater. Er hat sich vielleicht sein Leben lang gesagt, ich wollte nie werden wie mein Vater. Die hatten vielleicht Angst gehabt, weil sie sonst irgendwas von ihrem Vater gesehen haben, was sie nie so nachmachen wollten. Einer hat es dann mal Folgendes gesagt, ich hatte mein Leben lang Angst, so zu werden wie mein Vater, und jetzt bin ich so. Und es ist gar nicht so schlimm. Ja, also der hat es ein bisschen dann doch scherzhaft genommen, weil er wusste, okay, es funktioniert doch, es geht irgendwie. Aber für uns Christen, da klingt es eigentlich noch viel herausfordernder, wenn wir sagen, wir sollen so werden wie Gott. Weil, wenn wir gesehen haben, Schauspielkunst, das ist das, wenn wir etwas sehen und wir tun es nach. Bei Gott aber ist es ein bisschen problematischer. Wieso denn? Weil er hat, muss man sich mal fragen, hat jemand von euch denn schon mal Gott gesehen? Niemand hat Gott gesehen. Niemand hat Gott jemals beobachtet, sage ich mal, wie er vielleicht das eine oder das andere getan hat. Aber eins können wir sagen, wenn wir Gott selber auch nicht gesehen haben, in dem Sinne, dass er den Vater im Himmel, wir haben Jesus Christus gesehen. Und Jesus Christus, der ist auf diese Welt gekommen und jeder Mensch, der damals gelebt hat und in der Umgebung von Jesus gelebt hat, der hat ihn gesehen. Er konnte ihn anfassen, er konnte ihn hören, er konnte ja fühlen, dass Jesus auch da war. Und deswegen, wenn wir Gott nachahmen sollen, dann meint Paulus nicht, dass wir etwas, eine Welt schaffen sollen. Dass wir so barmherzig sein sollen wie Gott in dem Sinne, dass Gott allen Menschen was zu essen gibt. Das meint er damit nicht. Sondern wenn Paulus sagt, ihr sollt Gottes Nachahmer werden, so hat er sich das vorher gut überlegt. Und er sagt dann auch etwas, was wir an Gott nämlich nachahmen sollen. Es ist nicht, dass wir etwas an Wunder tun sollen, dass wir Leute heilen sollen, dass wir Leute von den Toten auferwecken sollen, wie Jesus das getan hat. Sondern wenn Jesus sich offenbart hat, uns Menschen, dann hat er uns Gott gezeigt, wie Gott wirklich ist. Und wie hat Jesus uns Gott dargestellt? Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir die Eigenschaften Gottes, die wir nachahmen sollen. Und Jesus hat sich gezeigt als ein Gott der Liebe. Jesus hat sich gezeigt als jemanden, der barmherzig ist. Als jemand, der den Leuten entgegengeht. Als ein Gott, der den Leuten vergibt. Und Jesus hat am Schluss gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Johannes 14. Deswegen, wir sollen Jesus anschauen, wir sollen von Jesus lernen, wie wir sein sollen. Wir sollen von Jesus lernen, was wir nachahmen sollen, wie wir Schauspieler sein sollen, das sollen wir von Jesus uns abschauen. Und deswegen sollen wir auch so viel Zeit damit verbringen, von Jesus zu lernen, indem wir die Evangelien lesen. Deswegen sind die Evangelien auch so wichtig, weil wir Jesus darin kennenlernen, wie er war. Deswegen ist die ganze Bibel eigentlich wichtig, weil sie uns Jesus nahe bringen möchte. Dass wir von Jesus lernen können, wie wir in dieser Welt zu leben haben und wie wir eigentlich Gott nachahmen können. Wenn Paulus das hier also sagt, dass wir Nachahmer Gottes werden sollen, dann ist das für ihn nicht irgendwie so ein Gedanke, der vielleicht schön ist, weil man ein hohes Ziel sich setzt, das man nicht, nie erreichen kann. Nein, er ist ganz praktisch hierbei. Er ist ganz auf dem Boden der Tatsachen und sagt, schaut in Jesus und da seht ihr Gott. Da könnt ihr Gott nachahmen. Und dann lesen wir nämlich dann im zweiten Vers dann, auch was wir besonders nachahmen sollen, indem wir Jesus gleichgestaltet werden sollen durch den Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig, dass wir hier auch sehen, dass wir das nicht alleine tun sollen. Strengt euch nicht an, dann werdet ihr schon so werden wie Gott. Nein, wir wissen, dass der Heilige Geist uns die Kraft gibt dazu. Und dass wir deswegen auch die Bibel erforschen und der Heilige Geist uns die Schätze der Bibel auftut. Und dass wir Jesus erkennen sollen und Gottes Nachahmer werden können. Und wenn wir jetzt Gottes Nachahmer werden sollen, dann sollen wir es nämlich in folgenden Punkten. Im Vers 2 steht, und wandelt in der Liebe. Wandelt in der Liebe ist der zweite Befehl, den Paulus hier gibt. Und er sagt, gleich wie auch Christus uns geliebt hat. Wie auch Christus uns geliebt hat. Und dieses gleich wie, es ist nicht das erste gleich wie, das in diesem Epheserbrief hier, gerade in diesem Punkt hier auch vorkommt. Sondern gleich wie Christus uns geliebt hat und dann, es ist leider nicht auf eurem Zettel drauf, deswegen hoffe ich, dass einige auch ihre Bibel dabei haben, denn im Vers vorher, vor diesem ersten Vers, steht nämlich, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Dieses gleich wie ist umklammert sozusagen unseren ersten Vers, der uns sagt, dass wir Gottes Nachahmer sein sollen und deswegen in diesen beiden Punkten. Gleich wie Christus uns geliebt hat und gleich wie Christus uns vergeben hat. Diese beiden Punkte sind also unsere Maßstäbe, worin wir Gott nachahmen sollen. Und ich habe von vielen schon gehört, dass es gerade in der Christenheit auch hier der Punkt ist, der am meisten fehlt. Es ist einmal die Vergebung und einmal die Liebe. Das ist ein Punkt, wo es uns sehr schwer fällt, dass wir Gott nachahmen, dass wir Vergebung üben. Und dabei sind das eigentlich, würden wir sagen, vielleicht die leichtesten Sachen, die wir von Jesus am deutlichsten auch erkennen können. Dass Jesus uns vorgelebt hat, indem er Vergebung geübt hat, indem er Liebe geübt hat. Das sind eigentlich die deutlichsten Sachen, die uns sofort ins Auge fallen müssten, wenn wir die Evangelien lesen würden. Oder wenn wir Paulus dann lesen, wenn er über Jesus spricht, dann spricht er ganz oft davon, dass Jesus uns geliebt hat. Und so hat er das auch hier in diesem zweiten Vers getan. Und zwar ganz deutlich wird diese Liebe von Jesus dann, wenn er ans Kreuz für uns gegangen ist. Und wir haben das gerade in diesem Lied gesungen, in der sechsten Strophe von dem ersten Lied, dass Jesus sich als Opfer gegeben hat. Als Opfer für die Menschen. Und warum hat er das getan? Aus Liebe. Aus Liebe ging Jesus in den Tod. Und das ist also wenn man Jesus kennt, dann weiß man unbedingt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, weil das etwas so Deutliches bei ihm ist, dass es unübersehbar ist. Und wenn wir aber heute von Liebe sprechen, dann meinen wir nicht etwas, was einfach nur ein Gefühl ist, wie wir das oft eingetrichtert bekommen durch die Medien oder so, dass Liebe oft dargestellt wird als etwas, was in uns ein Gefühl auslöst. Dass davon abhängig ist, wie wir uns gerade fühlen. Und wenn man dann auch über die Wahrheit spricht, dann ist es oft auch nur eine verkehrte Wahrheit. Wahrheit ist oft heute, wird dargestellt, es ist wahr, was in den Nachrichten kommt, aber wir wissen eigentlich, die Nachrichten, die sagen uns nicht alles vielleicht. Und es wird uns vielleicht sogar vertuscht, was eigentlich wirklich passiert ist. Und deswegen, was Wahrheit uns über die Medien angeboten wird, oder was Liebe uns angeboten wird, was wir in Büchern nachlesen können, das ist im Endeffekt ist das Lüge und Egoismus eigentlich, was da herüberkommt und was uns dann als Wahrheit und Liebe dargestellt wird. Und die Liebe heute, sie hat oftmals bei jedem eine eigene Vorstellung. Wenn jemand an Liebe denkt, dann hat er vielleicht ein Schmetterlingsgefühl im Bauch. Dann hat der andere vielleicht, denkt er an eine bestimmte Person. Und der andere denkt vielleicht an eine Hochzeit, weil es da um Liebe geht. Aber eigentlich müssen wir sagen, das sind romantische Vorstellungen von Liebe. Das ist nicht wirklich der Kern der Liebe, den die Bibel uns darstellt. In der Gesellschaft ist das vielleicht gang und gäbe, dass man romantisch von der Liebe denkt. Aber eigentlich, die Bibel sagt uns stellt uns die Liebe ganz anders dar. Wenn Gott die Liebe ist, so zeigt er seine Liebe am deutlichsten im Kreuz. Und im Kreuz sehen wir überhaupt nichts Romantisches. Da ist nichts, wo wir sehen können, dass irgendwie eine Romantik diese Liebe verkörpert. Sondern wir sehen am Kreuz eigentlich viel mehr, dass jemand sein Leben zum Opfer gibt. Und Paulus, der zeigt uns hier Gott, wie wir ihm nachmachen sollen. Und Gott hat uns auch kein schlechtes Vorbild gelassen, sondern er hat uns wirklich gezeigt, wie wir lieben sollen. Und zwar in Jesus selber. Wenn wir diese Liebe nachahmen sollen, die wir bei Jesus am Kreuz sehen, dann müssen wir sagen, dass dieser konkrete Befehl an die Epheser wirklich die Liebe meint, die selbstlos ist, die sich zeigt, indem sie sich hingibt. Und wenn Jesus als Opfer am Kreuz gestorben ist, dann hat er dann am Schluss des Johannesevangeliums gesagt, es ist vollbracht, nämlich dass er einerseits als Opfer gestorben ist, aber auch gleichzeitig seine Liebe den Menschen wirklich voll und ganz gezeigt hat. Und wenn wir hier von einem Opfer sprechen, das freiwillig ist, dass Jesus freiwillig ans Kreuz gegangen ist, dann ist das was anderes als das Opfer, das zum Beispiel Abraham brachte, als er den Isaak opfern wollte. Das war eine Herausforderung von ihm. Es ist nicht wie die Tiere, die im Tempel zur Schlachtbank geführt wurden. Jesus gab sein Leben freiwillig. Er kam, um sein Leben hinzugeben und Gott ein Wohlgefallen damit zu tun. Es ist wohlgefällig gewesen vor Gott, weil dieses Opfer ein freiwilliges Opfer war. Und weil es Gottes Liebe auf dieser Welt gezeigt hat. Dieses Opfer, es war ganz im Sinne Gottes. Und deswegen konnte es den Zorn Gottes abwenden. Gott ist es ein lieblicher Geruch geworden. So steht es hier in dem zweiten Vers ganz am Ende. Weil es ein makelloses Opfer war. Weil es ein Opfer war, das freiwillig gegeben wurde. Und weil es wirklich auch so entsprach dem, was Gott selber, wie er Gottes Opfer zum Beispiel jetzt im Levitikus 16 dargestellt hat, am Versöhnungstag. Und so sehen wir, dass Jesus hier wirklich die Liebe Gottes gezeigt hat. Und die Bibel zeigt uns noch viel mehr Aspekte von der Liebe Gottes, die ich ganz kurz nur anschneiden möchte. Nicht nur, dass Jesus am Kreuz aus Liebe für uns gestorben ist, sondern die Liebe am Kreuz, die hat etwas noch viel mehr, möchte sie uns sagen. Und zwar, am Kreuz ist Jesus gestorben, als alle Menschen eigentlich auf dieser Welt Sünder waren. Jesus ist gestorben, da hatte er keine Freunde gehabt am Kreuz. Am Kreuz haben eigentlich alle Menschen ihn verlassen. Diejenigen, die vom Weiten zugeschaut haben, sie standen auch nicht in der Nähe, sondern sie waren weit weg von Jesus. Und deswegen ist Jesus für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir Gottes Feinde waren. Das heißt, seine Liebe ist zuvorkommend. Seine Liebe kommt uns entgegen, obwohl wir sozusagen Gott noch Dreck ins Gesicht geworfen haben, wenn wir gegen ihn sündigen. Dann können wir als zweites auch sehen in der Bibel, dass seine Liebe groß ist. Und die Größe der Liebe macht Johannes uns deutlich, indem er uns sagt, er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und darin merken wir, dass die Liebe groß ist. Er hat uns angenommen, obwohl wir noch Fehler hatten. Er hat uns vorbehaltlos, bedingungslos angenommen. Er hat uns angenommen, als wir wirklich vielleicht, obwohl wir noch Sünden beladen waren, hat er uns dann doch unsere Sünden vergeben und hat uns zu seinem Kind gemacht. Das heißt, dass Gott wirklich keine Kritik noch an uns geäußert hat, indem er gesagt hat, so, du musst das und das tun, dann kannst du zu meinem Kind werden. Nein, er hat uns angenommen, indem wir zu ihm gekommen sind und im Glauben an Jesus geglaubt haben. Dann merken wir auch, dass seine Liebe so groß ist, indem wir die Vergebung von Jesus erfahren haben. Die Vergebung ist eigentlich etwas, wo wir dran sehen können, ob wir Gottes Größe, Gottes große Liebe verstanden haben. Und zwar werden wir dann zeigen, wenn wir die Liebe Gottes verstanden haben, werden wir es dann zeigen, wenn wir den Nächsten auch vergeben. Und zwar das Herz, unser Herz ist wir zeigen, ob wir verstanden haben, wie Jesus uns vergeben hat, indem wir dem Nächsten vergeben haben. Und daran können wir auch sogar messen, wie groß unsere Liebe zum Nächsten ist, indem wir zeigen, wie viel wir dem Nächsten vergeben können. Und hier sehen wir auch, wenn wir sehen, wie viel Gott uns vergeben hat, dann sehen wir auch, wie groß die Liebe Gottes ist, die er uns gezeigt hat. Und als drittes auch, die Liebe ist selbstlos, weil er sich für uns dahingegeben hat. Freiwillig. Darin gibt es gerade auch im Epheserbrief auch noch mehr Stellen, gerade wenn wir an das Ende des 5. Kapitels denken, wo dann Paulus gerade über die Beziehung zwischen Mann und Frau spricht und das vergleicht mit dem Bild, dass Jesus für die Gemeinde gestorben ist. So selbstlos ist er gewesen, dass er sich dahingegeben hat für die Gemeinde. Und genauso soll das dann auch dargestellt werden zwischen Mann und Frau, dass der Mann seine Frau so selbstlos lieben soll, dass er eigentlich am Ende, muss man sagen, so steht es ja auch, dass er sein Leben auch hingibt für seine Frau, wie Jesus sein Leben hingegeben hat für die Gemeinde. Wenn wir also diese Liebe ausleben werden, die wir jetzt nur ganz kurz angerissen haben, wo ich einige Punkte noch gezeigt habe, dann werden wir Gott nachahmen. Und Paulus sagt hier, das ist ein Befehl, dass ihr Gott nachahmen sollt. Ihr könnt es euch nicht aussuchen. Wenn ihr Christen seid, dann habt ihr nicht umsonst diesen Namen Christen, sondern Christen. Das bedeutet ja einfach auch von selber, dass wir den Namen von Jesus bekommen haben. Ja, Christen, das sind diejenigen, die sich so sehr auf Jesus berufen. Und denn wenn wir diese Liebe hier gesehen haben, die Jesus uns gezeigt hat, dann geht es auch nicht darum, dass wir einfach einen Kompromiss haben und sagen, okay, ein bisschen liebe ich und ein bisschen liebe ich nicht. Sondern Paulus zeigt dann in den nächsten Versen, dass es eigentlich entweder wir haben diese wahre Liebe oder alle andere Liebe, sie will uns, ist eine Pseudoliebe. Sie ist eine Liebe, die eigentlich eine Lüge ist. Und zwar schreibt dann Paulus in Vers 3 bis Vers 6 folgendes. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Im 7. Vers, den lese ich noch dazu, weil der auch dazu passt. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Was Paulus hier deutlich machen möchte, ist der totale Kontrast zwischen der Liebe, die Gott uns vorgelebt hat, und der Liebe, die wir in dieser Welt finden. Er nennt hier drei Bereiche, sage ich mal, drei Gebiete, und zwar einmal die Unzucht und die Habgier und die Unreinheit. Zum einen die Unzucht, was will er damit sagen? Warum ist gerade die Unzucht das Gegenteil von der Liebe, die Paulus gerade beschrieben hat in Jesus? Denn die Unzucht, sie ist Egoismus auf dem sexuellen Gebiet. Es geht hier um meine eigene Lust, es geht um meine Befriedigung, es geht um mich selber, es geht darum, dass ich jemanden als Besitz ergreife für mich. Also eine Person, aber eine Person, die ich ergreife für mich, damit ich sie besitze, so wie ich das, damit ich das damit tun kann, was ich möchte. Es geht darum, es geht nicht darum, dass ich damit meinen Ehemann oder meine Ehefrau beschenke, sondern ich sehe ihn oder sie vielmehr als Objekt meiner Wünsche. Diese Unzucht, sie ist genau das Gegenteil von der Liebe, weil sie nimmt. Sie ist egoistisch. Sie baut auf sich selber auf. Sie ist eigentlich eine Selbstliebe. Sie ist auf sich gerichtet und nicht auf den anderen. Wenn Paulus diesen Gegensatz hier zeigt, dann zeigt er, die Liebe, die wir bei Gott gesehen haben, die wendet sich dem anderen zu. Sie geht auf den anderen zu, obwohl er noch gegen ihn ist. Und deswegen ist der Kontrast so extrem, dass Paulus sagt, ihr dürft damit nichts zu tun haben. Werdet nicht ihre Mitteilhaber. Habt keinen Anteil mit ihnen. Seid nicht ihre Mitarbeiter, könnte man auch vielleicht sagen. Wenn man das ausdrücken möchte in einer Firma, Tun sich mehrere meistens zusammen, um eine Grundlage zu gründen, um dann die Firma aufzubauen. Und das meint Paulus hier. Er sagt, tut euch nicht mit ihnen zusammen, um etwas aufzurichten. Tut euch nicht mit ihnen zusammen, um diese Liebe, diese Unzucht hier, oder auszuleben. Nein, er geht eigentlich noch ein bisschen weiter, aber es kommt gleich dann. Und zwar das Zweite nennt er dann die Unreinheit. Und Paulus bezieht sich hier auf die Gedankenwelt, auf die Welt, die in unseren Gedanken stattfindet. Und sie soll sich auch, allein schon in den Gedanken soll sich eigentlich die Liebe breit machen, aber wenn unsere Gedanken unrein sind, dann werden sie sich nicht daran orientieren, dem Nächsten Gutes zu tun, sondern vielleicht dem Nächsten Böses zu tun. Sie werden sich dann orientieren, etwas schlecht von dem anderen zu denken, oder die Unreinheit äußert sich dann auch darin, dass sich dann auf das Sexuelle bezieht, das wiederum das Paulus hier meint, dass die in den Gedanken der Egoismus eigentlich schon anfängt. Es geht nicht darum, den Nächsten zu dienen, sondern sie für sich selber an erster Stelle zu sehen. Und als Drittes nennt Paulus hier die Habgier. Und die Habgier, das sagt er auch schon, sie sucht Gewinn und sie strebt nach Gewinn, damit sie mehr für sich hat. Sie ist unauslöschlich, steht es in den Sprüchen. Sie will immer mehr haben und wie ein Feuer, das brennt und nie, wenn man etwas dazu tut, wird es immer mehr fressen. Und so geht es auch mit der Habsucht. Sie ist so tief in dem Habsüchtigen drin, dass es wie ein Götze ist. Und er wird sammeln, immer mehr für sich. Und es geht nur um ihn selber, er wird immer mehr sammeln. Diese drei Gebiete, sie sind geprägt vom Egoismus. Und dieser Egoismus, er ist das Gegenteil von der Selbstlosigkeit, die wir bei Jesus gesehen haben. Und deswegen ist es überhaupt keine Liebe. Es ist eine Lüge, die uns hier gezeigt wird, wenn wir in dieser Welt schauen und sagen, das muss Liebe sein, so wie die sich vielleicht küssen. Ja, aber wir müssen sagen, das ist wie ein Kuchen, der vergiftet ist, mit einem Zuckerguss übergossen. Der sieht vielleicht lecker aus, aber im Kern ist er Gift, ist das Gift, das ist Sünde und die wird uns nachhaltig dann zerstören, weil sie Gottes Liebe widersprechen. Und deswegen sagt Paulus zu ihnen, deswegen soll es bei euch nicht erwähnt werden. Das heißt so viel wie, bei euch soll kein Gerücht umgehen, als ob jemand schon mit anderen verwickelt ist. Es soll nicht mal auftauchen bei euch, es soll nicht mal erwähnt werden, es soll kein Gerücht sein, dass ihr sowas tun könntet. Denn die Liebe in der Welt, sie widerspricht Gott so sehr, dass sie keinen Raum haben soll im Leben eines Christen. Wir dürfen eigentlich keine Kompromisse damit machen. Dieser Paulus möchte diesen Abschnitt auch nicht hierbei überlassen. Er sagt ihnen auch, ihr sollt auch auf eure Worte achten. Nicht nur auf eure Taten und auf eure Gedanken vielleicht, sondern eure Worte sind so wichtig, die sollen auch wirklich geprägt sein von etwas Wichtigem, von etwas Gehaltvollem. Es soll nichts Dummes von eurem Mund kommen, so sagt er. Keine schlechten Witze. Etwas Unreines oder Leichtfertiges soll nicht geredet werden. Denn dies dient nur dazu, dass andere vielleicht verletzt werden oder dass andere gemobbt werden oder erniedrigt werden. Sondern es soll, unsere Rede soll den anderen erbauen. Und Paulus, er sagt hier, ihr sollt dankbar sein. Er setzt das gegenüber dem allen anderen, was wir reden können, und sagt, Dankbarkeit soll in eurer Mitte sein. Warum gerade die Dankbarkeit? Die Dankbarkeit, sie anerkennt, dass sie etwas nicht selber verdient hat. Sondern die Dankbarkeit, sie sagt, ich habe etwas nicht verdient und trotzdem bekommen. Und wenn wir das Erlösungswerk von Jesus kennen und es auch in unserem Leben wirklich erlebt haben, dann sollen wir dankbar sein dafür, weil wir das nicht verdient haben. Und deswegen sollen unsere Worte und Reden nicht verschwenderisch sein, sondern wir sollen Gott danken dafür. Klar, dass das nicht alles ist, was wir reden können, aber es soll anstatt der bösen Dinge soll es Dankbarkeit sein. Und diesen Versen geht es dann darum, dass in den Familien und in den Freunden das so notwendig ist, dass wir diese Liebe gerade ausleben. Aber nicht nur unter ihnen, sondern auch unter unseren Kollegen und Mitschülern und unter unseren Nachbarn. Und damit diese sehen, dass es einen Gott gibt, den wir nachahmen. dass wir nicht nur einfach irgendwas uns ausgedacht haben und deswegen irgendwie so ein Schauspiel jetzt hier veranstalten unter Christen. Nein, es ist dafür da, dass die anderen erkennen, dass es Gott gibt. Und das hatten wir in der Lesung schon vorher gehört. An der Liebe werden sie euch erkennen. An der Liebe, die ihr auslebt unter euch. Und die ihr auch weitergibt an den anderen. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sich sagen, ja, also diese Liebe, die ist bei mir so lange kalt gewesen. Ich habe mich mit vielem anderen beschäftigt. Aber die Liebe, die habe ich nicht mehr gelebt. Und vielleicht hat der andere auch schon gesagt, vielleicht bin ich auf dem einen oder anderen Gebiet schon gefallen und ich habe meine Liebe auf etwas anderes konzentriert. Meine Liebe gehört nicht mehr Gott selber. Und Paulus, er lässt diese Leute nicht im Stich. Er sagt nicht, jetzt tut es aber endlich mal, sondern er sagt, dann im Vers 14 in diesem fünften Kapitel, darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Das sagt er gerade auch in Bezug dazu den Menschen, die sich sagen, oh, ich habe das schon irgendwie nicht mehr alles vor Augen gehabt. Und dieses Lied, was er hier zitiert, es möchte uns sagen, bleibt nicht sitzen, wenn ihr sitzt, oder wenn ihr gefallen seid, dann bleibt nicht auf dem Boden, sondern steht auf. Und dann wird Christus euch erleuchten. Christus wird euch die Kraft geben, auch als nicht nur diese Liebe in dieser Welt auszustrahlen, sondern auch als Licht in dieser Welt zu sein. Und darum geht es dann in den nächsten 7 Versen, worauf wir nicht so detailliert eingehen können. Aber hier in den nächsten 7 Versen macht Paulus das Gleiche deutlich. Wir sind als Licht in dieser Welt und dieses Licht, die kann sich nicht mit dieser Finsternis vereinen. Das ist wie mit einer Kerze, wenn wir in einen dunklen Raum gehen würden, da wird nicht diese Kerze ausgehen und es wird alles dunkel werden, sondern das Licht wird sich ausbreiten, dieser ganze Raum wird hell werden. Man könnte es auch so sagen, selbst der kleinste Lichtstrahl, der vielleicht durch ein Türschloss fällt, der wird diesen Raum eine Schnelligkeit geben. Dieses Licht wird immer durchbrechen durch die Dunkelheit. Und so ist es auch mit uns als Christen. Wir dürfen uns nicht mit dieser Finsternis in dieser Welt vereinen, weil wir Licht sind. Weil wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir Kinder des Lichts, sagt Paulus. Und Paulus möchte eigentlich in diesem ersten Teil dieses 5. Kapitels deutlich machen, ihr seid so anders als diese Welt. Und deswegen dürft ihr auch keine Kompromisse mit denen machen. Und falls ihr gemerkt habt, dass ihr irgendwie doch einen Kompromiss in dieser Welt geschlossen habt, dann heißt es in diesem 14. Vers, dass wir aufwachen sollen. Dass wir nicht schlafen sollen. Sondern wir sollen aufstehen von den Toten, sagt es ja sogar. Eigentlich etwas, was unmöglich ist. Aber wenn dich Gottes Wort trifft und dir zeigt, wo du vielleicht falsch liegst, wo du Kompromisse tust, wo du nicht aufrichtig gelebt hast vor deinem Herrn, dann sollst du aufstehen, wie die Toten aufstehen. Und Christus wird dich erleuchten. Das heißt so viel, dass er Licht in dein Leben reinbringen wird und die Sünde, die in unserem Leben ist, soll herausgenommen werden, damit wir noch heller leuchten können in dieser Welt, damit wir diese Liebe noch mehr ausstrahlen können, die Christus uns vorgelebt hat und mit der er durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Das ist eigentlich das Ziel, das Paulus in diesem Text hier verfolgt und das Ziel, was er hat, damit die Christen wirklich in ihrer Umgebung, und damals war das viel härter, als wir es heute vielleicht haben, dass wir es wirklich ausleben sollen, dass wir kompromisslos sein sollen, auch wenn wir in der Gefahr stehen, vielleicht Kompromisse zu schließen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, was wir in diesen ersten Versen im 5. Kapitel gesehen haben. Ich habe am Anfang von den Schauspielern, von der Schauspielkunst gesprochen, die Paulus uns als Befehl mitgibt, wo er sagt, ihr sollt Nachahmer Gottes sein, als geliebte Kinder. Als Kinder, die geliebt sind und als Kinder, die erleuchtet sind von Gott, sollen wir in dieser Welt Schauspieler sein. Und im Gegensatz zu dieser Welt sollen wir Licht sein, nicht Finsternis, wir sollen Licht sein und Licht leuchten lassen. Und wir sollen die Liebe leuchten sein lassen, im Gegensatz zu der Pseudoliebe, die wir in der Welt eigentlich sonst mitbekommen. Das ist eigentlich das Ziel, das Paulus in diesen ersten Versen verfolgt und mit der er uns auffordern möchte, kompromisslos zu sein und Christus zu erkennen und ihm nachzufolgen und uns von ihm erleuchten zu lassen.